herzliches Grüß Gott und willkommen live aus dem Podcast-Studio bei einer neuen Ausgabe von Geschichten. Hallo meine Lieben, ich bin's, Miss Ivanka T, live wieder aus eurem Podcast-Studio. Ich schaue wieder fabelhaft aus, falls ihr das wieder nicht mit Video seht. Ich hab mir gedacht, mein Gott, I have to bring it that hard today. Also wann ich mich heute echt öfters in diesem Monitor schaue, liegt es daran, dass ich einen Look gemacht habe, den ich ganz geil finde. Ich bin in schwarz-weiß und ja, ich habe die Ohren und den Hals nicht angemalt. Es ist ein bisschen Gottmik inspired, I get it. Aber Gottmik hat auch nicht das schwarz-weiß Gesicht erfunden, von daher get over the idea, dass ich hier klaue. Wir finden uns hier wieder ein zu Geschichten aus der schwulen Bar. Ich war diese Woche tatsächlich nicht nur in der schwulen Bar, ich war auch in der schwulen Sauna, ich war im schwulen Club. Also seid bereit für ganz, ganz viele Geschichten, die auf euch zukommen. Ich möchte aber zu vornherein erstes Mal sagen, danke, danke, danke. Wir haben über 305 Sterne-Bewertungen auf Spotify mittlerweile geschafft und nach wie vor nur 5 Sterne-Bewertungen. Und ich werde euch weiterhin berichten, wie das läuft und sag euch, wann mir jetzt jemand einen Stern gibt, werde ich herausfinden, wer das war und werde den öffentlich zerreißen. Because if you're gonna be that asshole, I'm gonna call you out. Was ich in letzter Zeit auch beim Podcast immer gemacht habe, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, sehr ein großer Bestandteil dieses Podcasts ist mittlerweile geworden, dass ich Leute outcalle und vielen hat es nicht gefallen. Es gab auf Instagram Stimmen von einem Zebra, das gemeint hat, ja, und ich bin nicht besser als die ganzen anderen, aber ich sage euch, wie es ist, wann mir jemand den Tod wünscht und will, dass ich mich mehrmals als Huren, sondern Schwuchtel beleidigt, dann finde ich, hat er auch keinen Respekt meinerseits mehr verdient und dann habe ich auch kein Problem mehr, die Person genauso zu beleidigen. Ich muss nicht immer political korrekt sein. Das habe ich auch von Anfang an in diesem Podcast erwähnt, dass ich das nicht sein werde, beziehungsweise, dass ich auch nicht vorhabe, zu versuchen, jedem zu gefallen. Und wenn ein Zebra meint, dass das nicht okay ist, dann ist es okay für mich. Da gibt es keine Debatte, da gibt es keine Diskussion für mich. Diese Woche sind einige Sachen passiert, bevor wir überhaupt zurückkommen in die Schwulenbar. Stefan Raab soll zurückkommen. Habt ihr es gesehen? Did you see? Ich habe nur auf Instagram dieses Reel gesehen, wo Elton zu ihm mit dem Floß geht und anscheinend ist es 10 Jahre her, dass er weg ist. Ich weiß nicht, wie schnell die Zeit vergangen ist, aber scheinbar ist Stefan Raab seit 10 Jahren nicht mehr im TV. Ich fühle mich alt, ich sage euch, wie es ist. 10 Jahre da, ich bin seit 10 Jahren in Berlin. Was ist denn da passiert in den 10 Jahren? Und angeblich wurde gesagt, dass Stefan Raab, wenn er 9 Millionen Follower auf Instagram kriegt, wieder zurückkommt mit einem neuen Format. Und daraufhin ist natürlich ganz Deutschland ausgerastet. Alle haben gesagt, mein Gott, der einzig wahre Entertainer unserer Generation, der hat es wirklich noch geschafft, alle an die Hand zu nehmen, der war lustig, der hat gute Shows gemacht, der hat ProSieben überhaupt groß gemacht, der war der König des Privatfernsehens und so weiter. Und es hat mich dann so ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich habe so ein bisschen recherchiert über Stefan Raab und ich habe so ein bisschen Sachen herausgefunden und ja, man muss schon sagen, Stefan Raab hat natürlich auch sehr viel Witze über Homosexuelle gemacht und hat natürlich auch mit seinen sagen wir so, Reportagen über zum Beispiel die schwule Fußball-WM, die Lesben-Fußball-WM, immer gern das Klischee des schwulen Mannes hergenommen, um sich darüber lustig zu machen und hat in den 2000ern so ein bisschen salonfähig gemacht, dass man sich über Schwule lustig macht. Und einerseits bin ich die letzte Person, die darüber lachen kann, dass jemand die stereotypisierte Darstellung eines Schwulen im Fernsehen macht. Also überhaupt, ich fand auch immer Traumschiff Surprise hilarious. Sag ich, wie es ist. I always thought it was funny. Ich habe nie verstanden, warum sich Leute darüber so aufregen, weil offensichtlich ist es ja eine Karikatur und eine Überspitzung dessen, wie man sich einen Schwulen vorstellt. Ich weiß allerdings auch nicht, ob genau eine Darstellung wie diese in der Gesellschaft dafür förderlich ist, dass Homosexuelle mehr akzeptiert werden oder eben nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es uns wirklich da weiterführt. Aber ich habe Artikel gelesen, wo viele Leute darüber diskutiert haben, wie das Fernsehen damals Homosexualität dargestellt hat und habe dann einen YouTube-Ausschnitt gefunden, der immer noch vorfindbar ist, von Raab in Gefahr. Und bei Raab in Gefahr hat Stefan Raab einmal bei der schwulen Fußball-WM berichtet und hat sich da lächerlich gemacht über Homosexuelle. Und ich darf euch was sagen, ich bin natürlich jetzt sehr privilegiert, dass ich als Homosexueller in dieser Gesellschaft mittlerweile weniger Probleme habe, als vielleicht damals in den 2000ern es noch war. Aber ich fand es trotzdem lustig. Ja, hat dieser Mann alles richtig gemacht? Nein. Hat er den schwulen Witz salonfähig gemacht und damit die Tür geöffnet für Bauernstammtische, die sich über Schwule lustig machen? Ja. Hat er hunderte Männer wahrscheinlich zurückgeworfen in ihrem Outing, die sich vielleicht geoutet hätten, wäre es nicht immer so ein Witz gewesen, wenn man schwul als Schimpfwort benutzt hätte? Ja, hat er auch. Trotzdem fand ich es lustig. Und jetzt möchte ich von euch da draußen wissen, ich mache jetzt bei Spotify so eine Umfrage darunter, die ist übrigens anonym. Könnt ihr schreiben, ob ihr Stefan Raab bzw. Witze über Schwule von Leuten, die nicht schwul sind, von Leuten, die nicht Teil der Community sind, ob ihr die lustig fand, bzw. ob ihr denkt, dass Stefan Raab problematisch war in dem, was er getan hat. Das interessiert mich, ich finde es eine interessante Debatte und es hat mich auch sehr geführt zu anderen Diskussionen, die wir heute noch hier in diesem Podcast führen werden. Ich möchte sagen, es ist wieder eine bunte politische Reise von allem, was passiert ist. Wir fangen aber ganz woanders an. Ich war gestern, nebenbei ist es 1.32 Uhr nachts, wenn ich diesen Podcast aufzeichne, an einem Samstag. Ich war gestern im KitKat. Für alle, die das KitKat nicht kennen, ist ein queerer Club, eine weiß nicht, Institution wahrscheinlich Berlins, die den Fetisch frönt, die den Hedonismus feiert, die den schnellen Fick zelebriert und die Techno-Stampfer ordentlich stampfen lässt, hat am letzten Freitag im Monat immer eine Party, die heißt Peepshow, die durfte ich mithosten schon sehr lange und bin auch ein Teil der Peepshow-Family und bin sehr stolz darauf, dass diese Party so groß geworden ist und freue mich da sehr immer. Und man kann ja über das KitKat denken, was man will, und ich habe auch schon Artikel über die Türständen da gelesen und so weiter. Aber die Peepshow ist eine super, super queere, inklusive Party, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Und ich war da gestern und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich bin nicht trainiert. Ich bin nicht im Fitnessstudio, ich bin nicht dünn, ich bin aber auch nicht dick. Also ich bin so, ja, ich bin so typisch Ende 20, tut nichts für seinen Körper, hat eine schlimme Ernährung und weiß ich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich fühle mich damit jetzt nicht unbedingt wohl, ich fühle mich jetzt aber auch nicht sonderlich unwohl. Ich bin einfach ein bisschen unterm Durchschnitt, würde ich sagen. Aber wenn man in eine schwule Fick-Landschaft wie im KitKat an diesem Abend geht, weiß nicht, wie es euch da draußen geht, bekommt man aber Körperstörungen. Du schaust die um, alle haben ein Sixpack, alle sind extremst trainiert. Alle haben Muskeln, sind 1,90 Meter groß, haben riesen Ärsche und Schwänze und ficken da in diesen Darkrooms, als gäbe es keinen Morgen. Ich denke mir immer so, wo haben die Leute die Zeit, so viel zu trainieren? Ich habe sehr viele Freunde von mir, die von sich selber erzählen würden, dass sie Sportler sind oder Fitness-Influencer oder so weiter und die schauen nicht einmal halb so aus, wisst ihr, was ich meine? Und die, ihre ganze Karriere baut auf diesem Ding auf. Aber das sind Leute, die sind total zugedröhnt, extrem verballert, haben einen Penis, der ist größer als mein Unterarm, haben einen Oberkörper und schauen aus wie gemesselt. Ich meine, da kann man ja daneben nur Komplexe kriegen, wisst ihr, was ich meine? Und ich habe mich so gefragt, machen diese Leute nichts anderes als arbeiten gehen, ins Fitnessstudio essen, ficken, schlafen, raven und das war's? Und ist es ein gängiges Phänomen, dass Leute, die sehr viele Drogen konsumieren, dünn sind, weil sie nichts mehr essen? Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das vorhabe zu tun, weil I don't do the drugs. Aber ich habe auch einen Freund aus Österreich, der hat so krass abgenommen jetzt, weil er eine Trennung hinter sich hat und jetzt auf einmal so eine leichte Kokainsucht entwickelt hat. It's crazy. It is crazy. Ist das Drogennehmen das neue Fitnessstudio und ist das Techno-Stampfen die neue Cardio und kann man durch Analverkehr in Clubs, wenn man nicht kommen kann, weil man auf G so sehr abkackt, am Ende auch noch ordentlich Muskeln aufbauen? Ich frage es euch da draußen. Ich weiß nicht, ich sage jetzt nicht, dass ich kein Selbstbewusstsein habe oder sowas, aber dann daneben zu stehen neben solchen Leuten ist schon so ein bisschen weird, weil man steht da so und schaut da so herum und ich bin so eine Person, ich lächle ab und zu dann. Also wenn da so wer steht, riesendick und ich meine, es ist eh nicht meins. Ich sag's euch, wie es ist nicht meins. Aber ich lächle dann einfach mal so. Und wir stellen uns mal vor, ich so im Darkroom am Flirten, bin so und dann sind die Leute immer so geschockt. Aber ich habe auch keinen Plan, wie man das macht. Wie geht man im Darkroom? Also listen, man muss kurz sagen, wenn du im KitKat im Darkroom oder in jeglichem Darkroom bist, gibst du irgendwo den Consent, in dem du eintrittst, auch angefasst zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn du dort reintrittst, sagst du sozusagen, okay, du darfst versuchen, mich durch Anfassen zu überzeugen, mit dir zu schlafen. Und das muss man jetzt vor allem mal klarstellen. Das ist ein Ort, an dem Sex überall passiert und in dem die Strategie, um diesen geschehen zu lassen, ist, dass man die Person einmal so angrapscht. Und wenn sie dann zurückgrapscht, beziehungsweise dich tief in die Augen schaut und erotisch zuckt, wie ich das immer machen würde, dann ist das sozusagen das Zeichen für, wir haben mit Sex. Und deswegen, wenn du da einfach mal auf den Arsch gefasst bekommst in solchen Spaces, also jetzt nicht im Club generell, das sorge ich nicht, aber in diesen Darkroom-Fick-Areas, dann darfst du nicht erzornt sein, dass das passiert ist und erbost. Nein, du kannst ganz einfach zu dieser Person sagen, sorry. Und diese Person sollte dich daraufhin nie wieder anfassen, weil wenn sie es dann doch nochmal versucht oder tut, dann ist es einfach respektlos und Arsch. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist es, du hast Consent nicht gegeben, du hast gesagt, nein, die Person hat kein Recht, dich nochmal anzufassen. Aber es kann passieren, dass in der ersten Kontaktaufnahme genau dieses Berühren stattfindet. Und ich würde mich niemals trauen, einen von diesen Leuten anzufassen. Wisst ihr, was ich meine? I could never. Ich stehe dann immer so am Rand und warte, bis jemand mich anfasst, vergeben. Und denke mir so, okay, vielleicht ist es bald soweit, fasst mich jemand an. Hallo, ich bin bereit. Also ich gebe jetzt euch den Consent da draußen, wenn ihr mich im Darkroom seht. Und zwar nur dann. Dürft ihr mal anfassen. Und dann seht ihr ja, was passiert, ob ich zurückfasse oder nicht. Aber ich bin nicht die Person, die das startet, wisst ihr, was ich meine? Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich weiß, dass ich eben nicht diesen Körper habe und diesen huge dick und diesen huge ass und diese Mask-for-Mask-Attitude. Aber ich frage mich immer, wie die Leute das machen. I can't, I could never und ich habe viel zu viel Angst vor dieser Zurückweisung. Wisst ihr, was ich meine? Wenn jemand dann sagt, nein, sorry, da bin ich so, oh, dann würde ich heulen, da wäre ich in meinem Selbstbewusstsein irgendwie gekränkt, ich weiß auch nicht warum. Aber das ist jedenfalls, wie man in Gay-Bereichen sozusagen Sex hat und dann haben die da alle Sex. Die haben da alle Sex, packen aus und ficken und das Lustige ist, wenn ich kurz reminiscent darüber nachdenke, dass ich ja vor 10 Jahren fast nach Berlin gekommen bin und dort sozusagen immer schon das der Fall war, das war immer schon so. Ich habe mich nie sonderlich sexy in solchen Spaces gefühlt. Es war nie so, dass ich in diesen Räumen war und mir dachte, wow, ich bin Teil von diesen Männern, ich bin so hot, mein Riesenglied wird jetzt gelutscht von einem Sixpacks-inhabenden, Ende 20-jährigen, reichen, erfolgreichen, klugen Mann. Das habe ich mir nie gedacht. Ich war nie Teil dieser gay, geil aussehenden Ficker. Das war ich nie. Und deswegen habe ich Drag gestartet. Fun Story, weil Drag mir so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, eine Bedeutung in dieser Community zu bekommen, wisst ihr, was ich meine? Weil ich war nicht der junge Twink, ich war nicht der, weiß ich nicht, superreiche, der sich dann da eingekauft hat, ich war nicht der super hübsche Ficker, wie zum Beispiel jetzt damals Robin Solf, würde man wahrscheinlich so sagen, damals, jetzt nicht mehr, ist alles vorbei. Ich war nicht der super trainierte, ich war irgendwie, und ich war so immer schon so sehr feminin und habe gemerkt, wow, um mich herum ficken alle und sind wunderschön und irgendwie, ich würde gern mitmachen, aber ich fühle mich nicht hot genug. Und dann habe ich Drag begonnen und Drag hat mir so viel Confidence gegeben, dass ich jetzt am Rand eines solchen Darkrooms stehen kann und warte, angefasst zu werden. Früher war ich da nicht einmal reingegangen, seht ihr? Anyways, weiß nicht, warum ich jetzt die Geschichte so ausgebaut habe. Heute war Ostersonntag. Heute ist Ostersamstag. So, was ich bemerkt habe, ist, ich habe ja ein Tattoo auf meinem linken Oberarm und zwar ein Maggi-Tattoo von dieser Maggi-Flasche, ja. Und ich bin ein Riesenfan von Maggi-Flaschen. Ich habe schon mal Maggi angefragt, ob sie mich sponsern wollen. Ich bin ein Riesenfan der ganzen Brand-Identity. Ich finde die Farben toll. Ich liebe das Produkt. Ich liebe den Geschmack. Ich habe die Flaschen tätowiert. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan. Und habe das heute mit meinen Eltern besprochen und wir kamen irgendwie auf das Thema Nestle. Oder Nestlé, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ein riesengroßer Konzern, der gefühlt jeden großen Lebensmittelkonzern aufgekauft hat und einer der größten wahrscheinlich Unternehmen oder Holdings der Welt ist. Und viele Leute sagen ja immer, dass Nestlé so schlecht ist und dass man nichts von Nestlé unterstützen soll und Nespresso gehört ja zum Beispiel Nestlé oder auch gewisse Wassermarken und so weiter. Und manchmal, und das nervt mich sehr an unserer Community, hinterfragen Leute nichts mehr, sondern die Leute kriegen gesagt, das kann man nicht tun, Nestlé ist gecancelt und Ende. Und dann glauben die Leute das so und wenn du dann sozusagen was von Nestlé essen würdest, würden die dir sagen, wie kannst du nur und erheben sich moralisch über dich und sagen damit, dass du ein schlechter Mensch bist. Und das nervt mich, weil ich gern recherchiere und für mich selber entscheide, ob ich was moralisch akzeptabel finde oder nicht. Und das habe ich jetzt bei Nestlé auch getan, denn guess what? Der schlimmste Fall ist eingetreten. Maggi gehört Nestle. Also Nestle hat Maggi gekauft. Meine Lieblingsbrand, mein Lieblingsgewürzmittel, meine Kindheit, meine Jugend, meine Zukunft, alles und mein Tattoo. Und dann musste ich mich jetzt wirklich mal so richtig damit auseinandersetzen, was Nestle eigentlich so falsch macht und warum es dann wert sein sollte, jede Brand, die Nestle gekauft hat, zu canceln. Und da gibt es ein paar Punkte, die ich schon jetzt erwähnen möchte, ganz kurz zusammenfassen, dass ihr da draußen bei der nächsten Diskussion am Stammtisch auch wisst, warum man Nestle nicht unterstützen sollte. Erstens muss man sagen, Es ist natürlich schwer, so ein Riesenunternehmen, das gefühlt alles im Lebensmittelbereich und Kosmetikbereich mittlerweile besitzt, zu canceln. Und es gibt sicher auch tolle Leute, die überall arbeiten bei diesen ganzen Firmen und die da nicht dahinter stehen. Also das ist jetzt immer so pauschal zu sagen, nicht okay. Sage ich, wie es ist. Ich glaube, der größte Punkt, warum Nestle so gecancelt werden sollte, ist, es gibt drei. Einerseits das Thema mit Wasser. Nestle soll angeblich, und da gibt es einen Film aus dem Jahr 2009 und der heißt Tapped, T-A-P-P-E-D. Auch den kann ich euch sehr empfehlen. Nestle soll angeblich in armen Entwicklungsländern für wenig Geld das Wasser, was dort ist, abgepumpt haben und das dann wiederum teuer weiterverkauft haben. Also ihr kennt diesen James Bond Film vielleicht, Casino Royale, glaube ich, ist es. Oder ich weiß nicht, was es ist. Nein, ein Quantum Trost ist es von James Bond. Ein Quantum Trost, wo jemand in Bolivien ein Stück Wüste haben möchte und die Regierung weiß nicht warum. Und er sagt, ich möchte das einfach haben. Und dann kommt raus, dass dort die ganzen Wassereinlagerungen für ein gesamtes Land sind. Und weil ihm dann das gehört, hat er sozusagen die Macht darüber, dieses Wasser extrem teuer weiterzuverkaufen. Und wenn Bolivien das nicht tun würde, beziehungsweise die Gesellschaft, sind die halt ohne Wasser. Und genau das soll halt Nestle tun und ist dafür sozusagen jetzt auch schon sehr oft kritisiert worden, dass sie in armen Entwicklungsländern Wasserspeicher aufkaufen, weil sie einfach das Geld haben, weil sie super reich sind. Und die Leute, die dann dort wohnen und sich das nicht leisten können, verdursten. Beziehungsweise, weiß nicht, müssen für ganz viel Geld dieses Wasser zurückkaufen und es ist eine ziemliche Frechheit und es ist ein heftiger Schritt, dass Nestle das so tut und deswegen wurden sie kritisiert. Andererseits natürlich auch noch deswegen, dass Nestle, also es gibt so ein Gerücht und ich weiß nicht, wie bestätigt das ist, aber es heißt, dass Nestle Kinderarbeit unterstützen soll. Und da gibt es vor allem das Beispiel mit Kakao, weil zwischen den 1980er Jahren und 2000ern hat man vermehrt, weil der Kakao immer günstiger geworden ist, beziehungsweise günstiger werden müsste, hat man vermehrt auf billige Arbeitskräfte gesetzt. Und vor allem Nestle war ja damals einer der größten im Schokoladengeschäft, hat da auch einfach sehr günstige Arbeitskräfte eingesetzt. Und da gibt es einen Enthüllungsjournalist, der heißt Klaus-Werner Lobo und Hans Weiß, das waren Österreicher nebenbei, die haben da recherchiert und herausgefunden, dass nicht nur billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden, sondern eben auch Kindersklaverei stattfindet im Auftrag vom Nestle, um die Preise von Kakao sehr gering zu halten. So, und das sind zwei der Gründe, warum, also und die Werbung, die Nestle in den 70ern hatte, aber das ist jetzt zu lang, um das zu erklären. Zwei der Gründe, warum Nestle sozusagen gecancelt werden sollte, beziehungsweise warum man Nestle nicht mehr unterstützen sollte. Das ist natürlich jetzt immer im Auge des Betrachters, was ihr da sagt. Findet ihr, Moment, ich muss kurz hier mein iPad anstecken, findet ihr, dass diese Gründe genug sind, um alle Firmen, die Nestle aufgekauft hat, die ja aber von unabhängigen Personen geführt werden, zu canceln? Ich finde nicht. Sag ich, wie es ist. Der Chef von Sony Music zum Beispiel war auch ein Devil damals und trotzdem hören wir immer noch Musik, die es von Sony gibt. Es gibt so viele Beispiele, wo man einfach differenzieren muss und ich finde, nicht jedes Produkt und nicht jede Firma, die Nestle gehört, gehört jetzt deswegen gecancelt. Sag ich, wie es ist, ganz ehrlich raus und frei und frisch, wie wohl, dass ich kein Fan bin von pauschalem Canceln, ohne Sachen zu hinterfragen. Und ich bin mir sicher, dass viele Leute, die da draußen versuchen, einfach nur sich moralisch zu erheben, indem sie sagen, nein, das kann man nicht machen. Nicht mal wissen, dass das Ganze mit Wasser und Kindersklaverei und sowas stattgefunden hat. Beziehungsweise auch keine Quellen dafür angeben können, weil sie es halt einfach mal irgendwann gehört haben. Und das regt mich auf. Und es hat mich zu einem Punkt geführt, beziehungsweise zu einem inneren Diskurs, den ich diese Woche gern mit euch da draußen führen wollte. Und zwar, kann man Kunst von KünstlerInnen trennen? Genauso wie man Produkt von Marke beziehungsweise eben Konzern von Brand trennen kann. Kann man das? Ist es okay? Kann man Michael Jackson hören, obwohl man weiß, was Michael Jackson angeblich an pädophile Neigungen hatte und Kindern angetan haben soll? Kann man Musik von Kanye West hören, obwohl man weiß, was er für, ja, was soll man sagen, antisemitische Meinungen vertritt und was er einfach für Sachen erzählt? Kann man, ich glaube, ein neues Beispiel, kann man noch Harry Potter schauen, obwohl man weiß, was J.K. Rowling in dieser Trans-Debatte für eine Meinung hat. Can we do it? Es ist die Frage und ich möchte kurz mich dazu äußern, dass ich sage, ich glaube, ein wichtiger Punkt darin, wie man diese Frage klären kann, ist, ob die Person finanziell daraus noch profitiert. Im Sinne von, Michael Jackson ist tot und er profitiert nicht mehr daraus, wenn man seine Songs hört, seine Alben hört und seinen Merch kauft. Deswegen finde ich, dass man da schon Kunst von Künstler trennen kann, weil die Musik an sich das Gute ist. Ich habe die Musik eh immer schon gehasst. I never liked it, deswegen für mich kommt die Frage gar nicht erst auf. Aber ich verstehe, wenn jemand die Musik mag, und würde der Person deswegen nicht verbieten, diese Musik zu hören, weil die Musik ja an sich gut ist, rein objektiv betrachtet. Ich meine, ich höre es jetzt nicht, aber ich verstehe, warum sie gehört werden möchte. Und ich verstehe auch, dass man die in dem Moment von Michael Jackson selber trennen kann. Man muss da aber moralisch natürlich selber irgendwie wissen, wo man diese Grenze führt. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin ein riesengroßer Fan von Harry Potter und von allem, was mit Harry Potter zu tun hat und kann, finde ich, trotzdem eine klare Distanz zu Aussagen von J.K. Rowling ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe die DVDs daheim, ich gebe kein Geld extra dafür aus, wenn ich diese Filme schaue. Ich bin damit aufgewachsen und ich kann verstehen, dass es Leute sauer macht, weil man ihnen das Gefühl gibt, man unterstützt finanziell, ja indirekt, eine Person, die eine sehr, sehr krasse, sehr transfeindliche Meinung in die Welt hinausbläst. Wisst ihr, was ich meine? Und auch hier ist es wieder wichtig, dass sich die Leute darüber erkundigen und dass sich die Leute damit beschäftigen, was J.K. Rowling denn macht oder getan hat oder tun soll. Weil, und ich glaube, das ist auch wieder so etwas Populistisches, das ist so ein Problem, viele Leute springen einfach nur auf Züge auf und sind Fähnchen im Wind geworden. Und das nervt mich. Deswegen immer, wenn mir jemand sagt, zum Beispiel, ja, J.K. Rowlings transphobe Meinungen, sag ich immer, die erste Frage ist, welche meinst du? Und das ist egal, welches Thema, wenn die Leute sagen, ja, und man kann ja Kanye West jetzt auch nicht mehr hören, sage ich, warum, welche Vorwürfe meinst du? Und das ist nicht, weil ich die nicht glaube. Ich weiß die, ich habe mir schon meine eigene Meinung gebildet. Ich möchte nur auch von den Leuten einen Beleg beziehungsweise eine aktive Meinung hören, warum sie der Meinung sind. Und dann kann man ja immer nur sagen, okay, das verstehe ich, gebe ich denen recht, bin ich der Meinung. Wisst ihr, was ich meine? Aber einfach nur dieses auf Züge aufspringen nervt mich. Und es würde mich sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Natürlich, J.K. Rowling hat auch schon mal, glaube ich, erwähnt, dass wenn man sie noch weiterhin finanziell unterstützt, sie auch der Ansicht ist, dass man ihre Meinung damit auch teilt. Und das kann sie ja sagen, was sie will, aber das muss ja auch nicht so sein. Egal. Ich stöße mal so in den Raum. Jetzt wisst ihr, wie ich darüber denke. Sagt mir das doch gerne mal. Schreibt mir doch gerne mal auf Instagram, was ihr davon hält. Lasst uns da einen offenen Diskurs führen, weil ich finde, das ist wichtig, dass wir darüber reden dürfen und können und dass wir nicht einfach pauschal sagen, Ende Gelände ist vorbei und das war's, sondern wir sind ja in einer Demokratie und da dürfen wir debattieren und vielleicht auch theoretischweise darüber reden, was wir gut finden und was schlecht. Wisst ihr, was ich meine? Ein weiteres Ding, was mir aufgefallen ist diese Woche. Ich habe wieder die Kommentare gelesen. Und ja, eins meiner Reels ist viral gegangen. Und zwar wieder das, wo ich gesagt habe, dass die Bibel immer gern benutzt wird, um Homophobie zu verbreiten. Vor allem von so Hardcore-Christen und von so Leuten, die halt einfach auch keine Ahnung von der Bibel haben. Das ist wieder genau das Gleiche wie mit diesem Thema. Es sind so Fähnchen im Wind. Wir haben schon geklärt, dass in der letzten Folge viele Leute einfach die Bibel so lesen, wie sie halt wollen. Und absolut nicht differenzieren können, was in der Jetztzeit noch angebracht ist und was nicht. Und dass es mich dann nervt, dass gewisse Leute einfach nur die Stellen heraussuchen aus der Bibel, die gerade in ihr Narrativ passt. Und viele Kritikpunkte bei eben diesem Reel waren, dass ja dieser Levitikus, den ich da zitiert habe, der auch immer wieder sozusagen da vorgekommen ist, dass der im Alten Testament steht, weswegen der ja nichts eigentlich mit dem Christentum zu tun hat oder beziehungsweise auch nichts mit der neuen Bibel und so weiter und so fort. Und das ist lustig, weil das ist genau das, was ich meine. Die zwei Verse, die angeblich komplett gegen Homosexualität in der Bibel stehen, sind auch im Alten Testament. Wisst ihr, was ich meine? Und da sagt niemand, ja, aber das zählt ja nicht, das ist ja auch im Alten Testament. Nein, nein. Aber wenn ich einen Vers, wo drin steht, dass zwei verschiedene Fäden in einem Stoff euch in die Hölle bringen, wenn ich das zitiere, dann ist es nicht valid, weil es aus dem Alten Testament kommt. Aber wenn ihr daherkommt mit, du kommst in die Hölle, weil ein Mann soll nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau und das auch noch falsch übersetzt hernimmt, dann ist es auf einmal nicht relevant, dass es im Alten Testament ist. Und das ist so ein Fehler, der mich so genervt hat. Deswegen wollte ich das jetzt hier noch schnell klarstellen, weil so viele Kommentare da waren, die versucht haben, mein Argument zu widerlegen, indem ja sie sagen, es ist ja das Alte Testament und bla bla bla. Nein, es ist nicht bla bla bla. Es geht schon auch darum, also in welchem Kontext eure homophoben Verse angeblich stehen. Es geht darum. Und ja, ich weiß, es gibt auch noch andere homophoben Verse im Römer, aber trotzdem werden am meisten die im Levitikus benutzt. Von daher, I'm sorry. Dann gab es einen Kommentar und den fand ich auch sehr interessant und ich möchte ihn beantworten. Und zwar, welche Rechte hast du als Homosexueller nicht, welche Heteros haben? Und das ist eine interessante Frage und wiederum möchte ich sie fair beantworten und ich hoffe, dass diese Frage auch wirklich ernsthaft gestellt wurde, mit keinem Hintergedanken, weil ich werde jetzt eine Antwort geben, die sehr ehrlich ist und die vielleicht nicht unbedingt was mit den Rechten im Gesetzbuch zu tun haben, aber vielleicht auch einfach mit einer Lebenssituation, die ich gefühlt jeden Tag erlebe, beziehungsweise auch ganz viele andere Leute. Ein Punkt ist unter anderem, dass in nur 34 Ländern auf dieser Welt ist es erlaubt, als Homosexueller zu heiraten. Und ja, in Deutschland gibt es mittlerweile die Homo-Ehe und ja, in Österreich auch. Und trotzdem war es 2017 erst, wo in Deutschland diese Erlaubnis kam, also erst vor 7 Jahren. Und in Österreich, glaube ich, war es erst 2019, also erst vor 5 Jahren. Also es ist noch nicht so lange her, dass wir dieses Recht haben. Und wir haben es auch nur in 34 Ländern. Und es werden jetzt Leute argumentieren damit, dass sie sagen, die Ehe ist ja auch ein kirchliches Sakrileg und dafür da, dass Mann und Frau neues Leben in die Welt setzen, Familien gründen und Kinder in ein eheliches Verhältnis gebären. Und ja, das kann ich verstehen, dieser Punkt, der ist sehr gläubig gesehen, aber, und das ist auch interessant, die Ehe hat sich sehr verändert von einem rein gläublichen Zusammentun von zwei verschiedenen Menschen, die sich lieben, zu auch einem staatlichen Dasein. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, wann zum Beispiel eine Person im Krankenhaus liegt und dein Partner zu dir möchte, weil er Teil deiner Familie ist, dann ist der nur dann erlaubt, wann er verheiratet mit dir ist. Das ist ein ganz normaler Punkt. Stell dir vor, dein Partner liegt im Sterben. Und du als die Person, die mit ihm 20 Jahre zusammengelebt hat, darf nicht in dieses Krankenzimmer gehen, weil sie nicht verheiratet sind. Das sind so ganz normale Punkte, auch wenn es um Entscheidungen geht, die die Gesundheit betreffen. Stell dir vor, dein Partner liegt am Schlauch und du liebst ihn und die Entscheidung steht im Raum, ob du die Beatmungsgeräte abschaltest oder nicht. Und die Familie, die er hat, okay, wir reden jetzt in Extremen, aber die Familie, die er hat, die ihn immer schon gehasst hat, weil er homosexuell war, die nichts mit ihm zu tun hat, die wird dann angerufen und die Frage wird denen gestellt, nicht dir, dem Partner, der seit Jahren mit ihm zusammenlebt und ihn auch liebt, weil du als rein Partner einfach nicht das Recht hast, da mitzuentscheiden. Und das sind so Dinge, wo schon wichtig ist, dass man diese Ehe hat und dass man diese Möglichkeit hat. Und außerdem, es geht auch so ein bisschen um die Gleichstellung in dieser Gesellschaft, weil wenn wir nicht die gleichen Rechte bzw. die gleichen Möglichkeiten haben, sind wir einfach BürgerInnen zweiter Klasse. Und deswegen ist diese Ehe wahnsinnig wichtig. Und ja, es geht jetzt nicht darum, um die Rechte, die wir nicht jetzt schon haben, weil die Ehe haben wir, ich weiß. Aber wir wollten das nur mal so als Beispiel nehmen. Und es ist ja auch erst vor 4-5 Jahren passiert, wie gesagt. Außerdem, zum Beispiel 1994 stand Homosexualität noch unter Strafe im deutschen Gesetz. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist noch nicht lange her. Ich bin 1994 geboren. Da stand es noch als Strafe im deutschen Gesetzbuch. Erst dann wurde der Paragraph gestrichen. Und ist das nicht arg, wenn ihr euch denkt, vor 30 Jahren war das sozusagen noch strafbar? Ich meine, es wurde jetzt nicht mehr umgesetzt, aber stand noch immer im Strafgesetzbuch drin. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist ja schon alleine der Punkt, wo man sich denken muss, wow, es ist erst 30 Jahre her, dass das Gesetz gestrichen wurde, das basically sagt, wir gehören ins Gefängnis für die Person, die wir sind, dafür, dass wir wen lieben, der das gleiche Geschlecht hat wie wir. Ich meine, ist das nicht am Ende total gestört? Was auch noch ein guter Punkt ist, zum Beispiel AIDS. In den 80ern, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, gab es eine sehr große AIDS-Pandemie auf der ganzen Welt, wo die schwulen Community das größte Opfer davon trugen, weil einfach auch sich niemand dafür interessiert hat. Die Heteros haben gemerkt, oh, die Schwulen haben ein Problem, sie sterben alle, AIDS ist nicht heilbar und hat daraufhin versucht, alle Homosexuellen als AIDS-krank darzustellen, zu behaupten, dass AIDS rein nur durch die Berührung von Händen übertragbar ist und hat sozusagen alle Schwulen in einen Topf geworfen, damit irgendwie auch für ein Image gesorgt, dass niemand mehr was mit dieser Community zu tun haben wollte. Und ich sage euch, wie es ist, und da bin ich ganz ehrlich, ich glaube immer noch, wenn damals auch Heterosexuelle von AIDS so stark betroffen gewesen wären wie diese Community, dann gäbe es mittlerweile schon ein Heilmittel gegen AIDS. Weil jetzt auf einmal, wo man merkt, dass die Rate an HIV-positiven Menschen bei Heteros höher wird wie bei Homosexuellen, guess what, wie auf einmal dran gearbeitet wird, dass HIV heilbar wird. Und für alle, die es nicht wissen, HIV ist die Vorstufe, aus der sich dann AIDS entwickelt. Und HIV ist mittlerweile schon sehr gut vorbeugbar bzw. auch kontrollierbar. Und es ist immer noch wichtig, das zu sagen. Undetectable ist auch untransmittable. U ist gleich U, was so viel heißt wie, wann du HIV-positiv mal diagnostiziert wurdest, gibt es noch keine Möglichkeit, beziehungsweise ich glaube bei 6 Personen ist es mittlerweile schon passiert, dies zu heilen. Aber es gibt die Möglichkeit, deine Virenlast im Körper so gering zu machen, dass es nicht mehr nachweisbar in deinem Blut ist. Du kriegst es aber nie weg und das kann man auch nach wie vor mit Antikörpern nachweisen, dass es da ist, aber es ist so wenig, dass es nicht mehr übertragbar ist. Ja, und das kann man mittlerweile schon alles machen. Ich bin mir jedoch sicher, wenn auch sehr viele Heteros damals in den 80ern an AIDS gestorben wären, dann wären wir mittlerweile schon alle viel, viel weiter in dieser Forschung. Und ein weiterer Punkt in Rechten, die wir nicht haben als Homosexuelle. Es gibt mittlerweile noch 66 Staaten auf dieser Welt, mehr Staaten als überhaupt die Möglichkeit bieten, zu heiraten als Homosexueller, in denen Homosexualität strafrechtlich verfolgt wird. Und es gibt sogar 12 Länder, sind alle streng muslimisch, in denen die Todesstrafe für Lesben und Schwule noch immer besteht. Also die meisten davon sind in Afrika. Ich glaube, Ägypten ist auch Teil davon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Uganda kam erst letztes Jahr dazu. Also noch nach wie vor werden solche... Gesetze auch noch in Kraft getreten. Und ist es schon ein bisschen arg, dass wir in einer Zeit leben, wo jetzt der Hass auch immer wieder größer wird auf unsere Community und deswegen nach wie vor solche Gesetze weiterhin beschlossen werden. Also man denkt ja, es wird eher weniger, aber nein, es wird wieder mehr. Und ja, jetzt sagen sich ja Leute da draußen, mein Gott, warum willst du denn auch in den Iran? Warum willst du denn auch nach Russland? Warum willst du denn überhaupt in Länder, wo Homosexualität strafrechtlich verfolgt wird? Und ich sage euch, es ist ein ganz einfacher Punkt, weil Heteros es auch dürfen. Ich bin keine Person zweiter Klasse. Ich möchte mich auch nicht verstellen müssen. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich weniger Möglichkeiten habe, nur aufgrund dessen, wer ich bin. Und ich kann das nur mal nicht entscheiden. Ich bin keine Person. Ich habe mich nicht dazu entschieden, schwul zu sein. Ich bin nicht aufgewacht und habe mir gedacht, heute habe ich Lust, eine Person zweiter Klasse zu werden, indem ich einfach in anderen Leuten umgebracht werde, nur aufgrund dessen, wer ich bin. Und ich bin mir sicher, dass in diesen ganzen Ländern auch queere Leute wohnen und jeden Tag mit dem Tod rechnen müssen und Angst davor haben. Deswegen finde ich es einfach nicht gut, dass wir jetzt das so abgeschrieben haben als, naja, du reist halt einfach nicht in diese Länder und gut ist. So funktioniert es einfach nicht. So funktioniert eine Revolution nicht, so funktioniert Protest nicht, so funktioniert auch Aktivismus nicht, dass man irgendwas einfach zurücklässt und vergisst. So, I'm sorry. So. Und ein weiterer Punkt ist, dass, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber heterosexuelle Menschen müssen sehr selten darauf achten, dass sie aufgrund ihrer Heterosexualität auf der Straße einfach so verdroschen werden, umgebracht werden, gehasst werden. Und ich weiß auch nicht, wie viele Leute es gibt, die aufgrund ihrer Heterosexualität eine Wohnung nicht bekommen haben oder einen Job oder einfach auch nur die Bedienung in einem Restaurant. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist der wichtige Punkt. Natürlich werden auch heterosexuelle Leute diskriminiert und natürlich werden auch gewisse Leute beleidigt auf der Straße, aber es ist nie aufgrund dessen, dass sie heterosexuell sind. Und ich glaube, bei mir ist es schon so ein Punkt, dass ich schwul lesbar bin und deswegen diskriminiert werde, weil ich schwul bin. Natürlich gibt es auch Schwule, die durch die Straßen gehen und nicht diskriminiert werden, weil niemand erkennt, dass sie schwul sind. Und dann kriegen die wieder diesen Stempel von, ja, schau dir die mal an, die sind auch normal, aber ich suche mir nicht aus, wie ich herumlaufe. Wisst ihr, was ich meine? Ich schaue nicht so aus, wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ihr jetzt glaubt, dass ich so herumlaufe, dass ich selber schuld bin. Ich bin nicht so dumm, dass ich so durch die Straßen laufe und mir denke, oh Gott, warum passiert mir sowas? Ich bin komplett weiß im Gesicht, you know? Aber ich finde, aufgrund dessen, dass ich homosexuell bin oder dass irgendjemand eine andere Sexualität als heterosexuell hat, gibt es nicht das Recht, uns zu hassen und zu verprügeln. Wisst ihr, was ich meine? Mein Gott, ihr merkt schon, das macht mich in Rage. Wir sind schon bei einer halben Stunde angelangt, mein Gott. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich teile ja diese Reels immer und auf einmal kommen immer diese ganzen Bots unter meine Reels und schreiben drunter, mein Gott, toller Post, schick mir dieses Bild. Und wir wissen alle, was das für Accounts sind. Das sind Accounts, die damit Geld machen, indem sie versuchen, dir zu suggerieren, dass sie dein Reel an ihre riesengroße Community teilen und dann du dadurch Follower generierst. Und es kostet nur ganz wenig. Und es ist über PayPal und ohne Firmensitz. Und diese Personen sprechen komischerweise auch nie Deutsch. Weil, obwohl die Seite Germany Explore heißt oder Berlin Lifestyle Travel Fashion, sprechen die Leute nie Deutsch. Und ich habe angefangen, mir es so ein bisschen zum Spaß zu machen, mit diesen Leuten dann Dialoge zu führen, die nirgendwo hinführen. Und diese Leute einfach auch nicht darauf reagieren können, was ich da manchmal sage. Manchmal schreibe ich dann sowas wie, heute habe ich Knoblauch gegessen. Und die Person schreibt, so, which post do you want to share today? Und ich bin so, der war wirklich nicht gut, wie geht's dir heute so? Und dann rufe ich auch manchmal diese Leute an und nie hebt jemand ab. Und das ist immer so skurril, weil man denkt, irgendwer fällt dir darauf immer rein. Ich sehe immer dann bei diesen Accounts, dass irgendeine Caroline für, weiß nicht, wahrscheinlich 20 Euro dann denen Geld gegeben hat, um diesen Post zu teilen. Und dann gehe ich aufs Profil von Caroline und schaue es und denke mir so, Caroline, du schaust viel zu klug aus, dafür, dass du dir wirklich von einer Seite, die Germany Explore heißt, einreden hast lassen, dort denen dein Geld zu geben, um dann mehr Reichweite zu generieren. Mach einfach guten Content. What about that? Also, das sind ja immer so Seiten, die so furchtbare Handybilder überall posten. Und ich denke mir so, warum sollte ich denen folgen? Wo ist der Mehrwert dahinter, solchen Leuten zu folgen? Das ist auch so ein Ding. Ich merke immer wieder, ich entfolge ab und zu auch wieder Accounts, weil sie keinen Mehrwert für mich bieten, wenn ich sie nicht persönlich kenne. Und dann sind die Leute immer böse und ich denke mir so, ja, dann mach einfach guten Content. Oder was, was mir was bringt, wenn ich sehe. Und ich würde schon sagen, dass ich guten Content mache und man mir deswegen folgen könnte. Und nicht nur aufgrund deswegen, dass man mich kennt oder was nicht, was ich halt mache, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen denke ich mir so, wenn du halt nichts tust auf deinem Profil und ich dich aber auch nicht persönlich kenne, dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich halt aussiebe und du dann raus bist. Und es hat nichts Persönliches mit dir zu tun, sondern einfach mit deinem Content. Wisst ihr, was ich meine? Eine Sache, die diese Woche auch noch passiert ist, und das ist eine Diskussion, die schon sehr lange besteht. Es gibt immer wieder Leute, die da draußen behaupten, schwul sein wäre ein Trend. Und die Zahlen der Homosexuellen bzw. auch der Personen, die sich outen, steigt ja nach wie vor und wird immer größer und der prozentuelle Anteil unserer Gesellschaft wird immer mehr queer. Und dann gibt es Leute, die da draußen vermeintlich darin einen Trend erkennen und sagen, dass das der Beweis ist dafür, dass das alles nicht stimmt, sondern einfach nur eine Trendbewegung, die viele Leute einfach anregt, da teilhaben zu wollen. Ich sage euch ein Beispiel, woran man erkennen kann, dass das nicht stimmt. Wusstet ihr, dass damals Linkshänder bis in die 1960er Jahre immer dazu angehalten waren, einfach, obwohl sie natürlicherweise mit links schreiben würden, mit rechts einfach alles zu machen? Mein Vater zum Beispiel, der ist Linkshänder und der wurde antrainiert, mit rechts zu schreiben, weil es damals einfach nichts für Linkshänder gab und weil man das als Anomalie gesehen hat, beziehungsweise einfach auch als falsch. Und deswegen hat man einfach Leuten gesagt, es ist nicht okay, Linkshänder zu sein, und man hat ihnen Rechtshändertum antrainiert. Obwohl es total unnatürlich ist, obwohl es nicht in ihrer Natur besteht, obwohl ihr Körper und ihr Geist ihnen was anderes gesagt hat, hat man gesagt, nein, Linkshänder gibt es nicht. Und mittlerweile, wo es total okay ist, Linkshänder zu sein, beziehungsweise wo man auch als Linkshänder eine Schere bekommt, mit der man schneiden kann, oder wo es einfach auch für Linkshänder die Möglichkeiten gibt, genau normal ihren Alltag so zu bestreiten wie für Rechtshänder, ist der prozentuelle Anteil an Linkshändern viel, viel größer geworden. Muss ich jetzt die Gleichung aufzählen? Muss ich jetzt die Rechnung aufgehen lassen? Nein, ich glaube nicht. Aufgrund dessen, dass die Akzeptanz und die Toleranz beziehungsweise auch die Möglichkeiten und einfach auch die Sichtbarkeit an queeren Personen steigt, steigt natürlich auch die der Personen, die nicht das Gefühl haben, sich verstecken zu müssen, verstellen zu müssen, beziehungsweise auch die Möglichkeit, dass man auch als queere Person offen Teil dieser Gesellschaft sein darf. Und genauso wie bei Linkshändern dieser Anteil gestiegen ist, als man auf einmal diesen Leuten die Möglichkeit gegeben hat, Teil dieser Gesellschaft zu sein mit einer linken Hand, wird es auch bei queeren Personen weiter passieren, dass die queere Propaganda weiterhin dafür sorgen wird, dass auch der Anteil an queeren Personen in der Gesellschaft steigen wird. Es ist halt einfach so, das kann man einfach pauschal so sagen. Und es liegt nicht daran, dass es nur ein Trend ist, was ich aber schon glaube, und das gebe ich jetzt zu, ich glaube schon, dass viele Leute, die sich einsam fühlen und die keine Gruppe finden, zu der sie gehören und die einfach auch vielleicht keine Freunde haben oder keine Personen, mit denen sie reden können, dass die in der LGBTQ-Community oft Anschluss finden, weil wir als Personen, die selber wahrscheinlich Diskriminierungserfahrung hinter uns haben, eher solchen Leuten Sympathie schenken. Und der große Fehler ist, dass man nicht LGBTQ sein muss, um Teil dieser Community zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe das immer wieder im Schwutz oder sowas, wenn ich Partys veranstalte, dass Leute sagen, darf ich da überhaupt hin, weil ich nicht Teil dieser Community bin. Und ich möchte euch da draußen sagen, ihr müsst nicht unbedingt eine Lesbe sein oder ihr müsst nicht unbedingt trans sein, um an dieser Community euch erfreuen zu dürfen. Ihr könnt euch auch so an dieser Community erfreuen und beschäftigen, weil ich mir denke, Das könnte schon sein, dass viele Leute jetzt denken, okay, dann sage ich einfach, ich bin bisexuell, um dort mitmachen zu dürfen. Das müsst ihr nicht. Also falls ihr das Gefühl habt, und das kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt passiert, aber der prozentuelle Anstieg liegt nicht einfach nur daran, dass jetzt ein paar mehr Leute sich denken, wow, wie toll, diese Community funktioniert gut, weil guess what, nach wie vor ist es nicht so angenehm, in dieser Gesellschaft herumzulaufen als queere öffentliche Person. Es ist nach wie vor nicht so toll und ich glaube nicht, dass der Vorteil für viele Leute so, sagen wir mal, so attraktiv ist, um sich dann einfach fake zu outen und dem zu bekennen. Wisst ihr, was ich meine? Das glaube ich einfach nicht. Und deswegen, ja, ich glaube, es gibt durchaus Leute, die wahrscheinlich, obwohl sie es nicht sind, Teil dieser Community sein wollen und vielleicht aber nicht unbedingt, weiß nicht, eine Sexualität derer haben, die in dieser Community nur mehr gepflegt wird. Ist auch interessant, weil die Leute glauben immer, wir gatekeepen alles. Vor allem sowas wie Drag oder unsere Clubs und sowas. Und es sei gesagt, dass natürlich wichtig ist, wenn man einen queeren Club hat, dass natürlich auch die Mehrheit dieser Personen, die da drin sind, queer ist. Das ist schon wichtig, weil darum heißt es queere Club. Es soll ein safer Space sein. Als queere Person fühlt man sich natürlich sicherer, wenn man umgeben ist von Leuten, die einen verstehen. Und ich sage jetzt nicht, dass Heteropersonen einen nicht verstehen können. Ich sage nicht, dass ein Club mit 200 Heteromännern, die einfach auf Alkohol vielleicht ein höheres Aggressionspotenzial vorweisen als ein Club von 200 queeren Personen, die so ein bisschen die gleiche Historie haben. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen ein Unterschied. Und deswegen glaube ich, wir gatekeepen nicht die Community. Wir versuchen auch nicht einfach, euch alle rauszuhalten. Und wir versuchen auch nicht, Drag oder sowas nur für uns zu behalten. Wir versuchen einfach nur, die Werte und die, die Werte und wahrscheinlich auch die Sicherheit, die wir in diesen Spaces haben, aufrechtzuerhalten. Und darum geht's. Und Drag, ist auch ganz witzig, Drag darf jede Person machen, ja, aber Drag wird nach wie vor immer verknüpft sein mit einer queeren Community. Und wenn mir die Leute erzählen, Drag ist mittlerweile, hat nichts mehr mit LGBTQ zu tun, Bullshit. Es wird immer damit was zu tun haben. Und natürlich können auch Hetero-Männer, natürlich können auch Hetero-Frauen Drag machen, obviously. Aber ich sag's, wie es ist, wann sie dies machen, sollten die dieses mit Respekt tun und dann nicht nur Drag machen, um damit Geld zu verdienen auf Bühnen, sondern auch irgendwie die Community zu unterstützen, von der sie diese Kunstform ja ausleihen. Und Leute würden vielleicht sogar das Wort Cultural Appropriation benutzen, ich nicht. Ich finde, sobald du diese Kultur, die ja eine queere ist, für dich benutzt, aber damit auch diese Community unterstützt und auch irgendwie wertschätzt, dann finde ich das total okay. Und deswegen alle Personen, die Drag machen wollen und vielleicht nicht LGBTQ+ sind, please do so, but read a book first. Beschäftigt euch mit der Historie von Travestie, beschäftigt euch mit der ganzen Geschichte von Drag und geht zu einem CSD. Ein Kommentar, der mir auch sehr aufgefallen ist diese Woche, war, dass jemand geschrieben hat, dass ich versuche, alle Leute davon zu überzeugen, dass das, was ich tue, normal ist und dass ich die Akzeptanz und Toleranz von Leuten erwarte und dass das ja nicht okay wäre von mir, dass ich das so pushe, diesen Narrativ. Und ich sage euch, es ist an dem Punkt, wo ich Akzeptanz oder Toleranz von Leuten erwarte, da bin ich nicht mehr. Ich erhoffe mir das nicht, weil wenn ich von Leuten Akzeptanz oder Toleranz erwarte, dann begebe ich mich ja gleichzeitig in eine niederere Rolle als die Personen und erhoffe mir von ihnen irgendwas und mache die Gnade der Personen, mir dann ihre Akzeptanz und Toleranz zu schenken, dafür verantwortlich, wie ich mein Leben lebe. Mittlerweile ist es mir scheißegal, ob du mich tolerierst, ob du mich akzeptierst. Was ich von dir verlange da draußen ist eine Sache und das ist Respekt. Dass du mich respektierst, genauso wie du deine Mutter respektierst, genauso wie du die Person auf der Straße respektierst, die über den Zebrastreifen gehst und du dafür bremst. Ich möchte, dass du mir Respekt an den Tag legst, genauso wie jeder anderen Person auf dieser Welt. Die österreichische Verfassung zum Beispiel im ersten Satz sagt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar und ich erwarte mir genau das, dass du diesen Satz auch einhältst. Und ich möchte, dass ihr euch da draußen, die eben sowas sagt, euch dessen bewusst seid, dass wir nicht weggehen werden, dass wir immer da waren und dass wir weiterhin hier sein werden. Noch so sehr Gegenwind, wie er stattfindet, wird nichts bringen. Wir bleiben da, wir gehen nicht weg. Und mit diesen Worten entlasse ich euch in diese Woche. Was soll ich sagen? Wann ihr diese Folge heute hört, ist die Premiere von Gag die Show schon passiert, nämlich am Sonntag gestern in Hamburg und heute in Berlin. Wenn ihr diese Folge jetzt hört, könnt ihr vielleicht noch in das Columbia-Damm-Theater nach Berlin huschen und diese Show sehen. Ich hoffe, es läuft gut. Ich sage euch, wie es ist. In Retrospektive sage ich jetzt mal, es war sicher toll, wenn es komplett schief gegangen ist. Hamburg, tut mir das jetzt leid, wenn ich das im Vorhinein falsch prognostiziert habe. Aber wenn ihr noch Tickets wollt, ich mache den Link nochmal in die Bio. Wir sind noch in Leipzig. Dann sind wir in, von Leipzig fahren wir nach Köln, nach Frankfurt, nach Stuttgart, nach München und nach Wien. Diese Orte könnt ihr alle noch besuchen, beziehungsweise Wien nicht, das ist ausverkauft. Aber es würde mich freuen, wenn vielleicht noch Leute aufgrund dessen, dass sie diesen Podcast gehört haben, vorbeischauen. Und damit sage ich jetzt eine wunderschöne Restwoche. Das war's von eurer Miss Ivanka T. und Geschichten aus der Schwulenbar.